Touristen fallen, ich würde nie mega, mega hungrig sein. Weil sonst steuere ich einfach aufs Nächstbeste zu, wo irgendwie an einer belebten Strasse ist. Und meistens halt dort, wo es mega viele Touris hat, sind es meistens Touristen fallen. Weil dann ist es meistens teuer und nicht so gut. Ich finde, das kann schlecht gehen.
Willkommen zu einer neuen Folge «Tschüss und Ciao» im Travel Talk von TUI. Hier rede ich mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Lieblingsdestinationen. Ich bin Nadja Zimmermann und heute wird es ein bisschen wärmer. Wir reisen nämlich auf Spanien. Wir gehen mit 3 auf Madrid, weiter auf Barcelona und machen noch einen kurzen Stopp im Weinbaugebiet Rueda. Unser heutiger Gast ist die Moderatorin und Foodbloggerin und Kochbuchautorin Zoe Torinesi. Es wird also auch kulinarisch spannend. Hoi Zoe, schön bist du da.
Hoi Nadja, danke für die Einladung, ich freue mich.
Sehr gerne. Du bist ja eben auch ein bisschen mit Bora Bora verbandelt, so ein bisschen aus kulinarischer Sicht. Da hätte ich wahnsinnig gerne mit dir darüber geredet. Dann hast du auch noch italienische Wurzeln, dein Vater ist aus Parma, das hätte ich auch wahnsinnig viel spannend zu erzählen gegeben. Aber wir reden heute über Spanien. Mhm. Wieso ist Spanien für dich ein besonderer Ort?
Aus mehreren Gründen. Also, ich bin vor allem in letzter Zeit gerade an mehreren Orten in Spanien gewesen und habe es noch sehr präsent. Und du möchtest ja wirklich auch ein bisschen Infos haben,
ja, gerne,
zu diesen Orten, oder? Und darum hat es mir gedacht, ist das sehr eine gute Destination. Zudem habe ich eine längere Zeit in Spanien gewohnt, in Ibiza. Und darum habe ich auch sehr einen starken Bezug zu Spanien.
Wie lange hast du gewohnt?
Ich habe immer im Sommer dort gewohnt. Mein früherer Partner war Musiker und der hat einmal dort aufgelegt. Und da ich selbstständig bin, habe ich einmal von dort aus gearbeitet. Ich würde sagen, im Sommer einmal so vielleicht 4 bis 5 Monate. Okay. Und das über 5 Jahre.
Ah, schön. Du hast den Sommer einmal so viel Pizza verbracht.
Si.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Kannst du Spanisch in dem Fall?
Un poco. Me gusta mucho. Quiero aprender más. Ich möchte so ein besser lernen. Ja. Und als ich in Barcelona war, habe ich mir überlegt, ich muss mal daher einen Spruch auf den Tat machen. Jetzt mache ich den nächsten zuerst in Paris, nächsten Frühling für Französisch. Und nachher, glaube ich, ist der Spanisch dran.
Das klingt nach einem schönen Plan. Bevor wir jetzt aber uns da noch ein bisschen mehr auf Spanien stürzen, kommen wir noch schnell zum Wettbewerb. Ihr wisst, ihr könnt in jeder Folge bis zu 200-fränkigen TUI-Reisegutschein gewinnen. Ihr müsst dafür einfach eine Frage beantworten. Und welche das ist, das erfahrt ihr am Schluss von dieser Folge. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, geht ihr auf tui.ch und dort findet ihr alle Infos zum Wettbewerb. Den Link findet ihr auch noch in unseren Shownotes. Und wir starten jetzt gerade mal mit 2 Fun Facts über Spanien.
Bevor es weitergeht mit dem Travel Talk mit der Zoe, gibt es noch 2 Fun Facts zu Spanien. Andere Länder, andere Sitten. Erst ab 2 am Nachmittag nimmt man in Spanien die reichhaltigste Mahlzeit vom Tag ein, das Mittagessen. Frühestens ab 9 am Abend gibt es Nachtessen. Unabhängig von der Essenszeiten sollte man beachten, dass Essen und Trinken in Spanien nicht lediglich eine Nahrungsaufnahme ist, sondern ein wichtiger sozialer Akt, der für die Menschen eine zentrale Rolle spielt. Fun Fact 2. Laut dem Guinness-Buch der Rekord ist Sobrino de Botín das älteste Restaurant der Welt, das noch in Betrieb ist. Es ist 1725 eröffnet worden und befindet sich in der Calle Cuchilleros im Zentrum von Madrid. Das Restaurant ist nicht nur für seine lange Geschichte bekannt. Im Laufe der Jahre ist es mehrfach für seine traditionelle Madrider Küche ausgezeichnet worden. Gerade mal hören, ob Zoe das Restaurant kennt hat.
Kennst du das Restaurant?
Ich habe noch nie etwas von diesem Restaurant gehört, aber ich habe dir nachher auch von einem Restaurant erzählen in Segovia, wo auch brutal alt ist. Es ist, glaube ich, nur 50 Jahre jünger oder so und es war wunderschön gewesen.
Okay.
Aber dazu nachher mehr.
Okay, aber gerade einen kleinen Cliffhanger. Wann bist du das erste Mal in Spanien gewesen? Das allererste Mal?
Wow, das ist lustig, dass ich das noch weiss. Ich bin nämlich ganz, ganz klein gewesen. Ich glaube, etwa 2,5 oder 3. Und in Torredembarra hat das geheissen. Keine Ahnung mehr, wo das ist. Aber man hat doch so Kindheitserinnerungen. Weißt du, so Flashes, die aufkommen. Und ich weiss immer noch, dass wir sie heimgelaufen vom Strand. Und es hat so gemusterten Boden gehabt. Und dort war immer so Sand drauf gewesen. Und so das Geräusch von dem Sand, das ist mir geblieben.
Ja, weil sonst ist es doch immer so, bei diesen Flashes, die man hat aus der Kindheit, ist es ein Foto, das vielleicht noch in Erinnerung hast? Aber ja, in dem Fall tatsächlich.
So das Feeling und das Geräusch, und das habe ich auch schön gefunden.
Ja, ja, also von klein auf. Und dann, also sind ihr immer in die Ferien?
Dort sind wir in die Ferien. Ich glaube, meine Eltern, die haben immer so mit anderen Leuten das Haus dort gemietet oder so, ja.
Mhm. Also mehrmals. Gibt es denn da so Traditionen, spanische oder Brüche, die du kennst, die dir irgendwie vielleicht auch geblieben sind?
Ganz ehrlich, nein, das jetzt weniger. Also Brüche halt einfach so, das alltägliche Leben, eben das mit dem Spottessen oder dass Spanier sehr offen sind, sehr warmherzig, sehr gastfreundlich, so Sachen. Aber jetzt wirklich Brüche hat die jetzt weniger miterlebt.
Was würdest du denn sagen, sind so die grössten Unterschiede zwischen der spanischen und der schweizerischen Lebensart? Du hast vorhin gesagt, eben das Herzliche und so weiter. Aber das sind wir ja auch.
Die Schweizer können auch wahnsinnig herzlich sein. Sie sind einfach wie so ein Wasser, das zuerst zum Köcheln muss gebracht werden. Und wenn es dann köchelt, dann ist es brutal, loyal und warmherzig und freundlich und alles. Aber es dauert länger. Und das merkst du auch bei den Italos auch schon nur. Oder? Meistens kommst du mit denen ein bisschen schneller ins Gespräch. Es wird meistens ein bisschen lauter. Es wird ein bisschen mehr angelenkt. Es ist einfach gerade schnellere Connection da als bei den Schweizern.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, du könntest dir auch, oder du planst ja eigentlich schon einen Sprachaufenthalt zu machen. Könntest du dir dann auch vorstellen, oder ist das vielleicht auch ein Teil von deinem Plan, dass du vielleicht sagst, eben, du willst wirklich einmal wieder länger in Spanien leben?
Nein. Also ich sowieso, ich bin dort ein mega Schweizer Mädel. Ich liebe die Schweiz über alles. Ich könnte nicht noch jemand anders leben. Ich bin früher mal so jobmässig, bin ich umgereist und bin mehrere Monate immer wieder weg. Und ich habe die Schweiz immer mega, mega vermisst. Ich finde, wir haben so ein tolles Leben hier. Wohnen möchte ich nie anders. Aber ich reise viel, ich reise wahnsinnig gern. Mhm. Und eben auch über längere Zeit. Ich bin zum Beispiel, vorletztes Jahr bin ich einfach mal eine Woche alleine auf London arbeiten und mich kulinarisch inspirieren und habe von dort aus meinem Laptop geschafft. Und so Sachen mache ich schon, aber für kurze Zeiten.
Also du bist allein, weil du selbstständig bist, du bist allein gegangen. Und wie lange warst du in London?
Eine Woche.
Und du bist einfach, hast gefunden, aber ganz allein?
Ja.
Du bist ein bisschen rumgelaufen auf dem Meer, hast ein bisschen Zeug angeschaut und dann bist du allein,
ja,
hast ein bisschen
gut essen, also Restaurants, Cafés ausprobieren. Du weisst, du hast selber einen Foodblog. Kulinarik, die Inspiration ist mega wichtig, auch von anderen Ländern. Es war einfach nicht so spannend gewesen, kulinarisch, muss ich sagen, London, wie man gedacht hat. Es wird halt alles sehr international immer bei mir. Aber ja, das tut mir gut, manchmal auch wieder ein bisschen rausgehen und den Kopf durchlüften. Aber neu mal anders wohnen möchte ich nie.
Einfach immer wieder zurückkommen. Ja. Welche Stadt hast du lieber? Barcelona oder Madrid?
Ganz klar, Barcelona. Sie ist für mich, sie lebt viel mehr. Sie ist lifestyleiger, sie ist wilder. Du hast halt auch das Meer. Und ich bin im Sommer in Madrid gewesen. Madrid ist wunderschön. Gerade wenn du kulturell interessiert bist, architektonisch interessiert bist. Es ist so eine schöne Stadt. Aber im Sommer ist es brutal heiß. Es wird nie mehr im Hochsommer gehen. Und wir sind halt auch noch während Corona gewesen, wo noch die Masken auf der Strasse anlegen. Ich würde sagen, für die sehr Kulturinteressierten und vielleicht auch schon ein bisschen Älteren würde ich Madrid eher empfehlen und vielleicht für die Jüngeren eher Barcelona und die noch ein bisschen mehr das ganze Lifestyle erleben. Und auch kulinarisch habe ich es viel spannender gefunden.
Und zum Shoppen würdest du auch sagen, eher Barcelona oder ist da Madrid auch interessant?
Ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht Shopping Queen.
Okay.
Nein, gar nicht.
Du wüsstest es nicht.
Ich weiss es nicht. Bei Shoppen kann ich keine Tipps geben. Ich nehme an, es sind beides grosse Städte. Es sind beides Metropolen. Du kannst sicher in beiden super shoppen. Aber ich bin die, die nach einer Stunde durch die Läden laufen, ist für mich wirklich so, hey, nein, ich bestelle es nachher wieder online.
Also gehen wir mal Madrid mal durch. Wenn man jetzt auf Madrid geht, du hast gesagt, es ist kulturell spannend. Was würdest jetzt du, wenn jetzt du so ein Tourguide wärst, was würdest du empfehlen für eine Reise nach Madrid?
Ich würde zuerst mal muss ich sagen, Städtereisen mache ich eigentlich verschieden mit meiner besten Freundin, mit der Fabienne. Und unser Motto ist KKP, Kulinarik, Kultur und Party.
Okay, KKP, sehr schön.
KKP, genau. Und wir starten immer mit der Kultur, weil für uns ist es wichtig, dass wir zuerst mal einen Überblick haben über die Stadt. Also wir ein bisschen etwas zu der Geschichte wissen, eben zu der Kultur. Und dann halt alles, was du isst, verbindest du dann auch wieder mit der Kultur. Oder alles, was du siehst, kommen dann wieder Sachen in drum. Wir haben eine Velotour gemacht. Wir machen immer ein bisschen Tour auf eine andere Art. Ja, wir haben eine Velotour gemacht, eine dreistündige, durch ganz verschiedene Quartiere.
Also eine geführte, oder? Ja, geführte. Das selber?
Eine geführte, wo wir gebucht haben. Lustigerweise war es ein Holländer gewesen. Passt wieder zum Velo. Lustig wegen Madrid, aber ja.
Ja, und was haben wir denn so gesehen auf dieser Tour?
Wir sind halt die verschiedenen Quartiere haben wir ein bisschen angeschaut. Da hat uns auch herzige Kaffees und so Sachen gezeigt. Oder eben auch, wo wir jetzt könnte gehen shoppen. Aber was uns am meisten beeindruckt hat, ist, El Parco del Retiro, das ist ein wunderschöner Park. Den hat der König damals, vor ein paar Jahrhunderten, bauen weil es so ein bisschen auf einer erhöhten Ebene liegt. Und wenn er am hat, weil er chillen, so, dass es so ein bisschen kühler ist, hat er sich halt ein Park gebaut. Und dort drinnen hat es auch einen wunderschönen Wintergarten. Also, so etwas, das habe ich noch nie gesehen vorher, das hat mich mega fasziniert. Und dort kannst du wirklich so ein bisschen ja, hat auch ein bisschen lesen, rumschlindern, kannst etwas essen. Und was mich auch sehr lustig dünkte, das hat so einen, wie einen See. Und dort hat es ein Schiff. Und das ist wirklich so, hey, mega touristisch. Aber das ist so eine kleine Pfütze für uns hier mit unserem See, am Zürichsee. Haben wir das mega herzig gefunden, dass das jetzt so eine Attraktion ist. Und, in diesem Park innen haben wir nachher gesehen, ist auch, wie heisst das Museum schon wieder? Warte schnell, haben wir es irgendwo aufgeschrieben. Das heisst Prado, genau, ganz bekanntes Museum, das habe ich vorher auch schon gehört. Und dort hat es ganz viele Gemälde vom Rubens. Was jetzt, ist jetzt nicht so mein Style von Kunst, aber ja, mega cool. Das war eben auch in diesem Park. Und durch das, was wir in dieser Velotour das Museum schon entdeckt haben, sind wir nachher auch in das Museum gegangen.
Also mit der Tour? Also ihr,
nein, nicht ihr,
ihr selber nachher dann?
Aber du hast halt wie so einen Überblick, oder? Ja. Und sagst, ah, okay, also das, das, das und das, das möchte ich noch ein bisschen genauer anschauen.
Also, das ist eigentlich so, wie wenn du mit diesen Bussen so ja. Stehst, einfach das selber fährst. Also, man haltet nicht an und geht irgendwo rein, sondern er zeigt, schau, da wäre das, da wäre das, da wäre das und du gehst nachher selber das anschauen, was dich interessiert. So ja. Ein bisschen so ist so eine Velotour.
Ja, also er haltet natürlich schon an, zum Beispiel bei einem Monument und erzählt darüber. Ja. Oder er hat uns auch über den Wintergarten erzählt oder über den Park. Das schon. Aber du gehst nachher nicht den Wintergarten besichtigen. Ja. Sonst wird das ja, ja wird das völlig ausufern zeitlich.
Ja.
Aber ja, es ist wirklich eine geniale Art, finde ich, um eine Stadt zu entdecken. Genau, und wo wir alle waren, ist im Gay-Viertel. Es ist jetzt eine sehr grosse LGBTQ-Community in Madrid. Und das habe ich super spannend gefunden. Das lebt natürlich total. Es ist farbig. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es wirklich Quartiere hat, wo eigene Gay-Cafés hat und Gay-Restaurants. Und ich bin gestern noch schnell schauen und habe ein Gay-Café gesucht, das wirklich genial war. Mit all so schönen halbnackten Männern an den Wänden und so. Aber wirklich sehr stilvoll. Und jetzt sind wir da auch einmal zu mürgeln. Und es gibt tatsächlich so Buchungswebsites nur für Gays und also eben auch so Guides, wo sie hergehen und so. Das habe ich gar nicht gewusst, hat sich mir eine ganz neue Welt eröffnet.
Hast du auch irgendwie so ein bisschen versteckte Eckli gefunden? Also so irgendetwas, was jetzt du selber würdest so ein empfehlen?
Ja, also der Park dort, wenn ich Zeit hätte, um einfach ein bisschen Zeit zum Verdörlen, würde ich wirklich in den Park hineingelesen. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil man halt nicht so viel Zeit hat. Aber das ist jetzt keine versteckte Ecke, muss ich zugeben.
Ja, wir sind ja mit dem Velo schon drauf.
Genau. Ah, ja gut. Was wir natürlich gesehen haben, was ich niemals gedacht habe, ist, wie viele wunderschöne Cafés das es hat in Madrid. Also wirklich, die geben sich so Mühe vom Interieur her. Und überall laufst du wieder, weil es halt warm ist, oder? Ist es auch immer offen oder sehr oft offen. Da kannst du überall ein bisschen reinschauen und das hat mich wirklich umgehauen. Und dort, da kann ich jetzt nicht mehr alle zusammen sagen, aber es hat so viele wunderschöne Cafés und dort lohnt es sich wirklich, Quartier reinzugehen und einfach rumschlendern.
Ja, einfach beim Laufen Sachen entdecken
ja.
Eigentlich.
Ja.
Und Restaurant, hast du irgendwie einen Restaurant-Tipp?
Ja, wir waren eben während der Corona-Zeit dort gewesen. Von dem her ist die Kulinarik auch ein bisschen, natürlich ein bisschen weniger aktuell gewesen, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Also während der Corona-Zeit meinst du jetzt im 20? Weil die dauert ja wie schon so ein bisschen an.
Ja, also bitte, es ist jetzt keine Corona-Zeit mehr.
Man kommt langsam nicht mehr draus. Nein, aber eben du redest von der Akku, also dort so im Sommer akut. 20 ist das
yes.
Dort gewesen. Ja.
Yes. Genau. Und darum hat man also viel auch zugehört. Es ist einfach ganz halt ein anderes Erleben von einer Stadt gewesen. Aber wir haben es trotzdem mega cool gehabt. Also wir waren im Amazonico gewesen. Das ist ein rechter, also es ist jetzt kein verstecktes Restaurant. Sagt ihr das etwas, Amazonico? Das gibt's an verschiedenen Orten auf der Welt. Ich war auch schon in London gewesen und die Interieurs sind einfach crazy. Es ist eine Kette, die aber, glaube ich, von Spanien recht aufgemacht wurde. Und dort hat es so eine Fusion-Küche zwischen japanisch, mexikanisch, peruanisch, habe ich schon gesagt. Also wirklich ganz viel Einfluss und es sieht aus wie in einem Urwald und wirklich halt so Amazonas-Style. Das Essen ist gut. Es ist jetzt nicht, dass du hergehst, um das crazyste kulinarische Erlebnis zu haben.
Wie das Ambiente dann.
Und es ist so sehen und gesehen werden. Und es ist ja so lustig. Also, weißt du, da hockst du dort und denkst, was sind das alles für Leute? Können wir ja nicht die Promis von Spanien oder so. Du denkst, oh, das ist sicher ein Fußbauer, das ist sicher eine Moderatorin. Und es ist einfach lustig, um dort zu sein. Vor allem während Corona, wo nicht mehr so in Genuss kommst, People-Watching zu machen.
Ja.
Und wir waren in einem wunderschönen italienischen Restaurant. Das war eher ein schickes Restaurant. Aber was halt wirklich genial ist, ist das Preise für uns. Hey, Madrid war so günstig zum Essen. Und wir waren wirklich in einem schicken Italo-Restaurant. Numa Pompilio hat das geheissen.
Mhm.
Das kann ich jedem empfehlen, weil es ist eins, das eben super pompös aussieht. Und aber auch die inneren Wertstimmen, das Essen ist so toll gewesen. Und das Service ist so toll gewesen. Es hat eine wunderschöne Terrasse, die beleuchtet ist. Und es ist einfach von A bis Z mega. Und die spanische Wein ist halt so cool. Die spanische Wein, die bei uns mega teuer sind, kannst von Mauros und alles Mögliche viel, viel günstiger trinken. Das war toll gewesen.
Okay, cool. Danke.
Bitte.
und Barcelona, dort hast du ja auch, auf Insta habe ich gesehen, hast du einige Tipps auch veröffentlicht über Barcelona. Dort habe ich unter anderem auch gesehen, dass du in einem Horrormuseum warst.
Oh mein
und
Gott.
Du hast geschrieben, das machst du nie mehr.
Nein.
Warum?
Also ich habe 4 Stunden gebraucht, um mich zu erholen, jetzt ohne Scheiß wirklich. Und ich bin sonst, also ich probiere gerne Sachen aus und so.
Aber ist das so ein bisschen wie das London Dungeon und so? Oder ist das nochmal eine andere?
Ich war noch nie im London Dungeon. Okay. Wir sind dort völlig per Zufall hergelaufen. Und dann haben wir mega lange müssen warten, wo wir das Billett schon gekauft haben. Und dann habe ich schon gedacht, okay, wenn man so lange muss warten, hat es sicher Menschen drin, die einem verschrecken. Und dort ist mir langsam schon ein bisschen mulmig geworden. Hey, und plötzlich, es hat so einen Chicken-Out-Ausgang. Das heisst, wenn du wirklich nicht mehr kannst vor Angst, kannst du raussäckeln, oder? Hey, und ich schwöre dir, ich kann dir das jetzt, wo ich sitze, nicht so gut zeigen. Aber plötzlich, kurz bevor wir reingehen, säckelt zuerst eine aus, eine 50-jährige, kreidebleich, wirklich so, selber ausgesehen wie ein Geist. Hinten nachher kommt ihr Mann. Und wir so wirklich schauen sie an, alle die, die jetzt im Feuer sind. Und der Mann nur so kein Wort gesagt. Ist den Schirm geholt und die sind raus und müssen. Oh, oh, okay. Und mein Freund natürlich sich keine Angst wollen anmerken, oder? Hey, nachher sind wir dort innen. Ah, nein, genau, das Schlimme war noch. Plötzlich kommt so eine, hinter einem schwarzen Vorhang, ich habe nur geschaut, und so eine schwarze Hand für und ich, und alle verstrecken. Und ich so, schau, die schwarze Hand, dort geht wieder weg, so eine Saukäbe. Und der hat natürlich genau die Leute beobachtet und alle haben gemeint, dann ist Spinne. Und dabei war wirklich einer gewesen, der aber immer nur doof da hat, wenn ich es gesehen habe. Jedenfalls sind wir dann reingegangen und es war die absolute Hölle gewesen. Es ist dunkel, du hast nur einen Punkt, wo du dich daran kannst orientieren. Und dann laufst du am Punkt nachher, ja, und dann kommst du von überall mit Motorsage. Und dann plötzlich steht einer so vor dir, plötzlich schöpft jemand. Also es ist wirklich einfach der absolute Horror.
Also du läufst einfach durch und wirst die ganze Zeit verschreckt. Das ist so das Konzept.
Ja, aber es ist sehr ein kreatives Verschrecken. So heisst das nicht, denkst du, gut, das ist jetzt schon 20 Mal passiert. Sondern plötzlich irgendwie kommt von oben irgendwie.
Von unten plötzlich eine Falltür oder
genau.
Irgend so.
Einfach wirklich, es ist wirklich schlimm gewesen.
Hast du den Chicken-Out-Ausgang dann genommen? Oder
hey.
Hast du es durchgezogen?
Das Lustige war, mein Freund war wirklich so hinter mir gewesen, weil ich has wirklich, wenn einer von hinten kommt, dann, ich glaube, ich hatte einen Herzinfarkt bekommen. Und ich bin immer so, irgendwie so halt im Dunkeln gelaufen. Und dann, ist der Ausgang gekommen. Und ich habe gemeint, das ist der Chicken-Out-Ausgang. Und ich habe mir wirklich gesagt, ich will nicht dort raus. Und mein Freund stösst mich so. Und ich, nein. Und er, was machst du? Und ich will nicht raus. Und er, das ist der Ausgang. Und ich habe, ja, und ich habe nicht wollen aufgeben. Ich habe es dann durchgezogen.
Durchgezogen und entschieden, du machst es nie mehr. Aber dann gibt es eben auch schöne Sachen in Barcelona. Also, was würdest du empfehlen für Barcelona, wenn jetzt etwas erst mal geht? Was muss man machen? Oder wie lernt man die Stadt kennen? Oder was könnte man da so?
Ja, also ich würde auch dort empfehlen, immer eine Stadtführung zu machen. Barcelona würde ich auch mit dem Velo empfehlen.
Mhm. Hast du das auch mit dem Velo gemacht?
Nein, dort war ich mit meinem Freund, darum habe ich keine Stadttour
gemacht.
Velo.
Aha.
Ja. Das mache ich immer mit der Fabienne.
Ja.
Aber was ich sehr geschätzt habe, er ist nicht so kulturell interessiert. Er ist mitgekommen ins Picasso-Museum.
Mhm.
Und ich bin jetzt nicht Oberkunstkönnerin, überhaupt nicht. Aber du hast halt dort so Audioguides, wie das in vielen Museen der Fall ist, und erfährst viel über sein Leben. Er hat ja auch eine wahnsinnig spannende Beziehung zu Frauen gehabt, ist ja oft.
Mehrere Beziehungen zu Frauen, ja, genau.
Ja, mehrere, genau, untertrieben gesagt. Und wirklich, ich glaube, die zwei haben sich ja, glaube auch umgebracht oder so. Also wirklich, es ist sehr, sehr eine spannende, reiche Lebensgeschichte, die er und seine Frauen gehabt haben. Und es ist wahnsinnig eindrücklich. Das muss ich auch sehr viel erfahren, was ich vorher noch nicht gewusst habe. Und dann würde ich auch unbedingt empfehlen, in diesem Quartier rund ums Picasso-Museum mich aufzuhalten, weil dort ist, hat es Picasso-Cafés, es hat Picasso-Street-Art. Es ist sehr viel halt auf Picasso dort.
Welches Quartier ist das?
Das ist, ich kann das nicht sagen, das Picasso-Museum finden.
Gut, einfach rundum.
Rundum, ja. Genau. Und dort hat es auch ganz viele so kleine Gässli und so.
Was würdest du sonst noch empfehlen für Barcelona? Es gibt ja natürlich so die Hotspots, oder? Wo wahrscheinlich jedem Tourguide stehen.
Ja.
Würdest du sagen, macht die Tour, schaut euch all das an, oder lohnt es sich gar nicht? Macht etwas anderes?
Ich bin eben nicht so der Sightseeing-Mensch. Zum Beispiel die Sagrada Familia, die habe ich mal bei einem ersten Besuch habe ich die gesehen. Aber ja, das, du gehst du anschauen, so wie der Eiffelturm. Logisch, jetzt auch eine Geschichte rundum, aber ich bin meistens eben, das sind so ein Sachen, wie das Horrormuseum, habe ich so cool gefunden, dass wir es gemacht haben im Nachhinein. weil es halt etwas ist, wo
spezieller ist.
Ja, was ein bisschen spezieller ist. Was ich das letzte, also das erste Mal, als ich gsi bin, gemacht habe, ist der Parc Güell mit all diesen speziellen Figuren. Das war wahnsinnig cool gewesen. Halt etwas, was ich sonst so noch nie gesehen habe. Aber jetzt auch das 100-Wasser-Haus, was es ja auch noch gibt, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt anschauen. Was, ich bin halt wirklich, meine Städtereise sind oft sehr auf Kulinarik ausgerichtet. Und was es dort oft gibt in Barcelona, wie viele andere Städte, auch sind die Markthallen, wo sie Früchte und Fleisch und alles Mögliche verkaufen, wo auch kannst du Tapas essen, wo kannst du ihre Spezialitäten probieren. Und das würde ich unbedingt machen, verschiedene so Hallen entdecken.
Gibt es eine Halle, die du speziell würdest empfehlen?
Nein.
Es gibt ja die ganz grosse dort, ja, bei der Ramblas.
Nein, also ganz ehrlich,
ich weiß nicht. Ist natürlich auch immer sehr voll, gell? Also je nachdem.
Ja, voll. Es ist, ich habe auch keine Kinder und darum kann ich immer noch ein bisschen antizyklisch reisen. Also ich probiere dann halt nicht unbedingt zu gehen, wenn alle anderen alle in den Ferien sind. Das finde ich noch gut. Und Barcelona ist ja allgemein wahnsinnig, wahnsinnig touristisch. Ja. Eine genaue Markthalle kann ich dir nicht sagen, weil ich habe mich gar nicht auf einen Namen geachtet. Aber es gibt zum Teil nachher auch wirklich coole Restis, die innerhalb von diesen Markthallen auch sind. Einfach entdecken, schauen.
Kaufst du denn dort Sachen und nimmst sie heim?
Weniger. Weniger. Weil, wie du das auch hast, ich bekomme sehr viel Essen zugeschickt. Ich habe sonst schon sehr viel Essen daheim. Ich habe leider keine riesige Küche, die so viel Platz hat für alles.
Das grosse Redui fehlt, wo du alles schicken so übersichtlich schön anschreiben.
Ja, genau. Die 50 Quadratmeter Küche fehlt mit Kochinseln.
Und was würdest du denn sonst noch jetzt in Barcelona? Was sind so deine, also weißt du, dein Geheimtipp, der Zoe-Geheimtipp für Barcelona? Du bist ja schon ein paar Mal gewesen.
Ja, ich bin, ja, aber schon sehr lange her. Also der paar Geheimtipp, wow. Also, wenn wir zu der Kulinarik kommen, dort kann ich dir ein paar Geheimtipps geben.
Oder sagen wir einfach etwas, Geheimtipp im Sinne von einfach etwas, was du für dich entdeckt hast. Wo vielleicht nicht in jedem Reiseführer steht. Etwas, was du machst, wenn du in Barcelona bist. Wo du findest, das mache ich einfach jedes Mal total gern.
Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich eigentlich nicht.
Als Meer gehen, weißt du, es kann ja
auch. Aha, ja, klar. Also als Meer gehen muss ich, ja gut, aber das steht in jedem Reiseführer drin. Gut, ins Meer, ja, als Meer gehen, ins Meer gehe ich nicht. Was irgendwie ist für mich so komisch, wenn ich an der Stadt bin, gehe ich nicht am Strand jetzt dort gehen, chillen. Aber definitiv als Meer.
Man kann ja auch Sport machen dort, ganz fest am Meer.
Das, ja, voll. Ich habe Sport im Hotel gemacht.
Machst du immer Sport, wenn du in die Ferien gehst?
Ja.
Schaust du, dass du Hotels hast, die einen Fitnessraum haben?
Voll. Oder ich mache Aussensport, je nachdem.
Gehst du joggen oder so? Oder?
Ja, joggen oder machen, weißt du, auf so von YouTube, bei die Crazy Tante, die irgendwo mit dem Telefon ist und irgendwelche komischen Übungen macht. Aber ich muss es machen, weil ich halt wirklich wahnsinnig gerne und viel esse. Und ich will auch Wein trinken und will mich dort nicht einschränken. Und wenn ich nicht mega fest zunehme, dann mache ich Sport. Und das tut mir auch gut, ich fühle mich gut dabei.
Und das ist jeden Tag?
Nein, schon nicht. Aber so einmal, so fürs Gefühl einfach.
Ja.
Und dann ist es ja auch viel lieber, wenn ich weiss, ah, jetzt habe ich Sport gemacht, dann ist die Motivation noch grösser. Das ist halt für mich auch etwas, ich gehe oft joggen, auch in der Stadt, wo ich bin. So.
Das ist eben auch noch cool, ja genau. Dann siehst du natürlich auch vieles. Und ja, und vor allem dort an mir entlang, sowieso in Barcelona speziell gut joggen, ist natürlich extrem schön. Ja, Restaurant in Barcelona, was hast du denn da für Tipps?
Mein Bauch fällt gerade einfach nur, merke ich. Also, es gibt wahnsinnig tolle Brunch-Cafés. Ich habe dort das Little Fern entdeckt. Und Fern, das heisst kleines Farn. So herzig. Geht alles vegetarische Speisen. Wunderschön zubereitet. Wenn sich Hunger nimmt, könnt ihr bei mir auf Instagram schauen.
Sehr Instagrammable.
Very Instagrammable. Mhm. Aber eben wirklich auch sehr fein. Und so herzige Leute. Und es hat eine riesen Schlange gehabt. Ich habe es per Zufall entdeckt. Ist ein bisschen ausserhalb von der Stadt. Und, ja, ich weiss auch, wieso eine Schlange. Also auch viele Einheimische, weil es wirklich einfach genial ist. Dann das Lato Café habe ich auch super gefunden. Auch wunderschön dargestellte Speise und hat die Leute so herzig gewesen. Du merkst, die arbeiten richtig gerne dort. Du hast frische Saft und alles Mögliche, von Avocado Toast bis, weiss der Gucke nicht was. Und, aber es ist, hey, wir sind wirklich einfach dort an der Seite googeln und schauen, was es rundum hat, weil es hat eine Fülle, Unmenge an tollen Kaffees.
Aber wie machst du das, wenn du jetzt eben in eine Stadt gehst und wegen Restaurant schaust, wo informierst du dich? Du hast jetzt gesagt, googeln. Ist das das? Oder schaust du nach, ja, wo holst du die Orte? Wie sammelst du die zusammen?
Ja, also ich tue mich oftmals auf Social Media auch inspirieren, von anderen Bloggers oder von anderen Leuten, einfach Freunde oder
also,
so.
Also Leute, die eigentlich auch so Posts machen, wie du gemacht hast über Barcelona, genau, wo du eben die Tipps veröffentlicht
genau
hast.
Genau. Und dann tue ich mit die abspeichern. Mhm. Sonst vergisst man es ja wieder, wo man das gesehen hat. Und dann vielleicht, keine Ahnung, wenn ich weiss, ich gehe irgendeine stört und dort her, dann speichere ich das ab im Ordner. Und dann kann ich schauen. Ich tue oft auch meine Community-Fragen auf Insta. Hey, ich gehe dort und dort her, könnt ihr mir etwas empfehlen? Und dann gehe ich es nachher anschauen, was ich für Empfehlungen gebe. Oftmals auch, wenn es schnell muss gehen, wenn wir irgendwie einfach gerade Hunger haben, schauen wir auf Google, was ist in der Nähe. Und wie sieht es so ein bisschen aus? Mein Freund schaut dann meistens auf TripAdvisor.
Sich bewerten, genau. Ja.
Und so. Und jetzt zum Beispiel, gerade müssen wir auch einmal in ein Gourmet-Restaurant essen. Das hat dieses Bärli empfohlen, das wir können. Und, ja. So.
Das habe ich, glaube ich, auch bei dir auf Instagram gesehen. Kann das sein, gell?
Ja.
Hast du auch sehr fest geschwärmt davon.
Ah, ja. Das ist mega toll.
Wie kann man so Touristenfallen umgehen? Das ist ja auch noch so ein bisschen gefährlich, dass du dann nachher nicht enttäuscht bist. Und dann irgendwie, ja.
Touristenfallen ist, ich würde nie, das ist wie wenn man geht in Supermarkt einkaufen, nie mega, mega hungrig gewesen. Weil sonst steuerst du einfach aufs nächste Beste zu, wo irgendwie an einer belebten Strasse ist und meistens halt dort, wo es mega viele Touris hat, sind es meistens Touristenfallen. Weil, ja, dann ist es meistens teuer und nicht so gut. Ich finde, das ist schon, auf das kannst du recht gehen. Und darum halt wirklich informieren, das ist schon etwas, wo, wenn es ums Essen geht, habe ich schon meine Fixpunkte geplant, wo ich hergehe. Ah, und was ich das mal gemacht habe, ist eine gute Freundin von mir gefragt, die in Barcelona zeitweise lebt. Und die hat mir natürlich mega coole Insider-Tipps gegeben, die ich euch jetzt weiter verrate, wo ich keine Insider-Tipps mehr sind.
Also, willst du es nicht sagen?
Mal sicher. Mal sicher. Soll ich starten?
Sehr gerne.
Okay, also.
Nehmen wir den Stift führen.
Genau, Stift führen. Nein, ich muss es auch ablesen. Weil ich kann mir nicht alles merken. Also, die Tapas. Tapas sind auch so eine Sache. Tapas mit der Zeit, wenn mit Tapas auch von Nerven zum Teil, weil es immer das Gleiche ist. Papas Bravas und die Gambas al Ajillo. Mhm. Aber es gibt wirklich, wenn man qualitativ richtig gute Tapas essen kann, das so toll sein. Und oft ist sie auch mega, mega kreativ. Und meine Kollegin hat mir Barganiete empfohlen. Das schreibt sich C-A-N-E-T-E. Barganiete. Und das ist auch in der Nähe vom Meer. Und es ist so ganz ein langer Schlauch, das Restaurant. Ist wirklich sehr frequentiert von Einheimischen. Ist auch recht teuer für Barcelona, muss ich sagen, aber es lohnt sich. Du sitzt an einem Tresen. In der Mitte hat es Köche mit so richtig grossen Hüten noch. Und die sind dort am Kochen, am Brutzeln, am Machen. Und kannst ihnen zuschauen, bekommst immer wieder eine Tapa her. Und es ist wirklich einfach wunderbar. Man muss mega früh reservieren. Und sonst kann man einfach herkommen. Und es hat mega viele Leute, die angestanden sind. Und da gibt es so ein bisschen halt Fluktuation im Restaurant. Dann sind wir auch, ich finde es immer mega lustig, auch einmal so ein bisschen schickimicki sehen und gesehen werden, Restaurants schauen. Das ist People Watching par excellence in Boca Grande. Boca Grande heisst, glaube ich, auch grosses Maul, wenn es mir recht ist. Und auch dort hat es wirklich von totalen Hippie-Leuten über die grössten Tussis einfach eine riesen Range an Personen. Und das Essen war okay gewesen. Ist jetzt auch nicht zum Ausflippen gewesen. Aber das Coole ist, dass unten dran ein grosses WC. Männer und Frauen sind in einem WC. Und dort hat es einen DJ und der fängt irgendwann an zu spielen. Und dann fängt sich das unten an füllen. Und irgendwann geht das ganze Restaurant geht dann dort ab. Das ist pumpenvoll auf dem WC und die Leute dort am Tanzen und DJ und so. Das kann ich wirklich empfehlen. Es ist
also
so witzig.
Also kann mit gutem Gewissen nicht zu zweit und zu dritt aufs WC gehen. Mit gutem Grund.
Ja.
Das klingt lustig.
Ja, das war wirklich cool gewesen. Und das Restaurant, wo wir waren, das Gourmet-Restaurant, ist das Engle. Ich weiß aber nicht, ob es Engle, also wahrscheinlich Engle-Restaurant. Das hat zwei Michelin-Sterne.
Mhm.
Oh mein Gott, das war so toll gewesen. Für mich finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass halt sehr, sehr viel Fisch und Fleisch gekocht wird. Ich hätte ein bisschen so bitte vorher um die Wege speisen, wenn natürlich du schon dort bist, um einen Gourmet-Koch, kannst du nicht sagen, du, ja, das ganze Menü wechseln. Würde ich jetzt empfehlen für Leute, die auch nicht nur Fleisch und Fisch essen wollen. Aber es war so kreativ gewesen. Wir hatten, glaube ich, etwa 10 verschiedene Gänge gehabt. Tolles Ambiente, toller Service. Also, das würde ich mir unbedingt gönnen, wenn ich dort bin.
Du hast vorhin noch gesagt, dass Madrid sehr günstig war. Barcelona dann, preislich jetzt im Restaurant. Ist dir da aufgefallen, dass das tatsächlich teurer ist?
Gute Frage. Ich habe schon das Gefühl. Ich habe schon das Gefühl gehabt, ja, weil Madrid habe ich schon als günstig in Erinnerung.
Ja.
Barcelona weniger.
Was hast du so für Dessert gern, spanische?
Ich bin lieber, bei mir hat es ein bisschen geschiftet. Früher habe ich Dessert unbedingt gebraucht, jetzt würde ich lieber noch Vorspeise mehr essen als ein Dessert. Du, es gibt halt, ja, Spanien finde ich jetzt nicht unglaublich für Desserts bekannt. Also es gibt natürlich Crema Catalana.
Genau.
Ja, ist jetzt nicht unglaublich raffiniert, bringt mich nicht zum Ausflippen.
Mhm.
Was heisst, es ist noch für Dessert?
Sie haben ja auch Milchreis, lustigerweise.
Als Dessert?
Ja, das habe ich auch schon gesehen auf der Karte.
Was?
Ja.
Boah, zum Dessert noch ein Milchreis. Ja, sie haben ja schon, zum Teil haben sie schon spezielle Sachen. Zum Beispiel auch, was ich nie verstanden habe, ist Sandwich mit Tortilla drin. Schon so etwas.
Okay, ja.
Ja, das ist auch kein Dessert, aber Churros.
Ja.
Churros sind geil. Oh, ja. Churros mit so einer fetten Schocki-Sauce. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber das ist auch so, als Dessert ist es halt ein bisschen.
Es wäre ein feines Zvieri oder so.
Genau.
Jetzt hast du ja auch noch ein Reisli gemacht durch die Weinregion Rueda. Die ist sehr bekannt für den Weißwein, vor allem für den Verdejo. Das ist die Hauptrebsorte dort. Du hast auch auf deiner Webseite cucinesi.com hast du einen sehr umfangreichen Bericht geschrieben darüber mit vielen Tipps und so. Auf deinem Insta-Feed hast du auch sehr schöne Reels gemacht.
Okay.
Du hast dort 4 Weingüter besucht, gell? 4?
4 sind es, ja.
Was haben ihr jetzt so, was ist das genau für eine Reise gewesen? Also ist das wirklich eine Weinreise gewesen, wo ihr genau so gebucht habt?
Also ich bin arbeitstechnisch dort gewesen. Ich schreibe ja auch viel über Wein und, über Food natürlich.
Mhm.
Und somit ist es mega cool gewesen, weil unsere Kunden die Reise geplant haben. Und das ist halt sehr dankbar, weil du dann in kurzer Zeit sehr viel siehst. Du musst ja auch viel abdecken, damit du dann auch die Tipps kannst weitergeben.
Hast du das also organisiert gewesen?
Es ist so organisiert gewesen, aber schon, sie haben schon gefragt weiter, also was ist nicht wichtig, ja, was würde ich gerne sehen, wo ich dann auch muss sagen, okay, es muss halt nicht mit ihr Instagrammable sein, aber trotzdem muss ich auch von der Kulinarik etwas können probieren, was passt und so weiter und so fort. Und darum haben sie, also ich sage jetzt mal, Weinreisen per se für jemanden, der noch nie eine Weinreise gemacht hat, oder der in der Champagne war oder, ja, oder im Prosecco-Gebiet oder so. Grundsätzlich geht man dort eigentlich von Weingut zu Weingut. Man lässt sich vielleicht den Weinkauer zeigen. Man lässt sich den Weinberg zeigen. Erfahrt über das Unternehmen, über die Produktion. Manchmal jetzt auch spannende Familiengeschichten dahinter und so. Und dann gibt's oft auch zum Beispiel herzige Hotels, die irgendwie in der Mitte von der Weinreben sind, die sich wirklich auf den Önotourismus, wie man dem sagt, spezialisiert haben, auf den Weintourismus. Ich finde es sehr wichtig, das ist ein Tipp, den ich euch von Anfang an möchte geben, wenn man es nicht organisiert hat von jemand anderem, der einem fährt, dass man einen Fahrer hat oder dass man wirklich Taxis immer nimmt. Das geht in Rueda zum Beispiel viel besser als in der Champagne, weil die Weingüter nicht so weit auseinander sind, wenn man es gut plant, dass man wirklich einfach, man trinkt ja dann auch etwas, man will ja etwas degustieren und dass man dann einfach nicht selber dort fahren.
Dann gehst du am gleichen Tag eigentlich, besuchst Gott so die verschiedenen Weingüter. Ja. Wie lange sind ihr denn dort gewesen? Oder wie viel Zeit muss man sich da einplanen, wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt die vier Weingüter besuchen?
Dort? Ja, also wir haben ein extrem enges Programm gehabt. Und das würde ich jetzt, wenn ich privat würde gehen, würde ich mir mindestens, also nicht einfach ein Weekend-Trip, längt nicht, finde ich, für eine Weinreise. Sondern wir wollen auch ein bisschen dort verweilen und dann eben Degustationen machen. Und für das muss man einfach, ja, meine, wie essen.
Genuss und langsam Genuss, sich Zeit lassen.
Genau. Und nicht umstressen. Und für mich ist jetzt eben auch nicht, ich muss jetzt auch nicht 10 Weingüter am Tag besuchen. Es gibt schon so crazy Leute, die das machen, aber dann vergiss ich auch die Hälfte wieder. Trinkst du da auch etwas und dann vergiss ich es wieder. von dem her würde ich, also mir reicht ehrlich gesagt 1 bis 2 Weingüter. Genau, oder Champagnergüter oder was auch immer das sind. Also ich meine das jetzt ganz allgemein, das reicht mir. Ich will dann auch schön essen, ausgiebig und dann auch noch ein bisschen chillen oder vielleicht dann auch wieder eine Stadt anschauen. Und in Ruhe.
Wie lange habt ihr denn Zeit gehabt jetzt für euch vier?
Wir waren 3 Nächte.
Ja.
Und haben aber 2 Städte gemacht, 4 Weingüter und haben Restaurants und Locations gesehen, wo ich ausgeflippt bin. Wirklich, das hätte ich nicht erwartet. Ganz crazy.
Also erzähl, vielleicht muss man jetzt wieder den Stift führen. Ne?
Also, wir waren in Valladolid und in Segovia. Valladolid ist ganz kurze Zeit mal auch die spanische Hauptstadt gewesen, unter der Regentschaft von der Königin Isabella haben wir gelernt, während unserer Städtereise, also Städtetour. Und das Ganze ist eher eine grosse Stadt und Segovia ist so eine kleine Stadt, die auf 1000 Meter oben ist. Es gibt dort sogar einen Skilift, was ziemlich schräg ist, weil es ist 2 Stunden nördlich von Madrid.
Also
mit Schnee im Winter, offenbar. Ja.
Okay, also man geht dort Skifahren.
Ja.
Okay.
Genau. Und was wirklich auch mega cool ist, ist also Weingüter, Restaurants, Städte anschauen, eben Segovia auf diesen 1000 Meter oben, wunderschön, super historisch. Es hat ein Schloss am Stadtrand, hat das, wenn ihr dort seid, das müsst ihr anschauen. Man sagt, also die Einheimischen sagen, ich weiss nicht, ob es wirklich stimmt, dass sich der Disney hat von diesem Schloss inspirieren lassen für sein Logo. Und das kann ich mir aber voll vorstellen.
Sagt man das nicht auch vom Neuschwanstein?
Genau, das hat eben nachher auch jemand gesagt. Ich glaube, einfach jedes Schloss, das ein bisschen so aussieht.
Ein Türmchen hat, ist ja der Disney, hat sich da inspirieren lassen. Aber ich weiss nicht, ich müsste vielleicht mal ein Bild anschauen.
Hey, ich zeige das nachher.
Also Segovia. Segovia, das Schloss von Segovia.
El Alcázar de Segovia.
Okay, dann müssen wir es also mal anschauen und dann kann man sich ja selber ein Urteil bilden, ja, ob das eventuell könnte einen Zusammenhang haben.
Voll. Und
aber es ist mega schön.
Ich bin eher so ein Burgen- und Schloss-Fan. Aber das wirklich, das müsst ihr gesehen haben, das ist zum Ausflippen. Und es hat noch eine andere Burg, eher so eine Festung, wo man auch anschauen. Vielleicht hast du das gesehen, das hatte ich in einem Reel auch drin.
Ja.
Hey, das, also wirklich, das
hast du wieder so ein Blümchen langs Kleid gehabt? Also so ein
Flatterkleid.
Ein Muster jetzt.
Genau.
Ja, genau. Dann ist das.
Und, das müsst, also ein bisschen so Sachen müsst ihr auch anschauen. Wirklich ganz viele historische Bauten. Und was halt auch mega cool ist, das heisst, wie es dort erzählt ist, dass in diesem Gebiet, früher, vielleicht ist das auch überall so gewesen, dass man mehr, nein, bei uns glaube ich, habe ich noch nie gehört, mehr Wasser als, mehr Wein als Wasser getrunken hat. Und natürlich der Wein dort eine ganz starke Verwurzelung hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und weil der Wein früher gesünder war als Wasser. Und Wasser war ja früher nicht so sauber.
Okay.
Und das heisst, sie haben ganz viele Gewölbe, die sie früher durch Kauer gelagert haben, unter den Häusern. Und dort haben sie zum Teil grandiose Locations gemacht mit Restaurants, mit halt wirklich verwinkelten Sachen, die kannst du anschauen kannst. Und es hat ein Restaurant, das gehört auch ein Weingut dazu, das heisst El Illo der Ariadna. Und die Ariadna, das ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, die mit einem Faden zu tun hat, der durch ein Labyrinth ist genommen wurde, damit man den Ausgang dann wieder findet. Und in diesem unglaublich schönen Restaurant, in diesem Gebäude, innen, hat es eben so ein Labyrinth, das El Illo der Ariadna heisst. Und dann geht man zuerst durch das Labyrinth durch und geht dort die Weinkauer anschauen. Und dann geht man erst ins Restaurant. Und das ist so eine coole Story, dass das hat mich total mitgenommen.
Im
positiven Sinn.
Ja, genau. Nicht so wie in Barcelona, das Horrormuseum, wo dich auch mitgenommen hat,
genau,
aber anders. die Gegend dort, also beziehungsweise der Boden dort in dieser Weingegend, ist ja sehr kieshaltig. Das gibt dann so mineralische Weine. Mineralisch heisst, sie sind eher trocken und komplex, vielschichtig. Und aus dieser Gegend kommt auch, kann man sagen, ist das dein Lieblingswein? Einer von deinen
Lieblings... Einer von meinen Lieblingswein.
In den Top 3?
Von der Weisswein definitiv.
Ja.
Also meinst du jetzt also, ja, allgemein?
Du bist ja, wie ich gelesen habe, du bist vor allem eine Rotweintrinkerin eigentlich.
Ja.
Aber du tust dich auch auf das Abenteuer Weisswein in dem Fall. Und einer von deinen Lieblingsweisswein ist aus dieser Gegend. Wie heisst der?
Der ist... Oh. Also ich muss zuerst noch kurz etwas korrigieren. Auf das hat mich nämlich schon jemand aufmerksam gemacht bei diesem Beitrag. Ich trinke schon auch gerne Weisswein, aber ich sage jetzt mal, zum Essen grundsätzlich mehr Rotwein. Und was mich aber wirklich erstaunt hat, ist, dass man die Verdejos aus dieser Gegend oftmals auch super zum Essen kann trinken kann. Weil sie halt eben auch eine gewisse Komplexität haben. Also man hat zum Teil auch mit rotem Fleisch haben wir Rueda getrunken. Und da zum Beispiel bei der Champagner haben wir auch Champagner damals zu rotem Fleisch getrunken. Es kommt halt wirklich darauf an, wie du es kombinieren natürlich. Und die Wein aus der Region kann man auch gut zum Essen trinken aus Rueda. Aber so Rotwein ist schon das, was mich so am meisten begeistert. Ja. Mein Lieblingsweisswein also aus der Gegend ist der Belondrade in Lourdon. Der ist so eine orange Etikette, ganz schlicht. Ist recht teuer. Ich finde überhaupt nicht, dass ein teurer Wein besser ist als günstiger, aber das ist wirklich ein teurer Weisswein. Der kostet etwa 60 Stutz oder so. Aber ich sage das, Nadja, der schmilzt ist.
Und du hast den aber schon gekannt. Du hast
ich habe schon gekannt.
Die Schweiz importiert ja sehr viel Wein auch von dort.
Hey, krass im Fall. Also Rotmal, welches Land? Ah, du hast es auch schon gelesen. Schade.
Warte, Holland?
Ja. Welches Land importiert am meisten Weisswein von Rueda. Es ist tatsächlich Holland, mega schräg.
Und wir sind auf Platz 4, gell?
Wir sind auf Platz 4. Ja. Ich glaube, nach den Amerikanern sogar. Also, sehr spannend, ja.
Okay. Klingt also fein. Ich kann den Wein nicht kennen, aber ich glaube, ich würde den gerne mal probieren. Also, ihr seid dort, wo ihr bei diesen Weingütern unterwegs seid, du hast gesagt, ihr habt einen Fahrer gehabt, in dem Fall.
Ja.
Wo findet man denn so einen Fahrer, wenn ich jetzt nicht hingehe? Also, weißt du, ist es einfacher, ich suche wirklich einfach ein Taxi und ergoogle das? Oder gibt es da so Seiten, wo man die Fahrer findet, oder so?
That is a very good question.
Okay.
Also, wie würde ich da vorgehen? Ich würde vielleicht mal schauen, kann ich jemanden aus der Gegend und kann mir jemand etwas empfehlen? Halt Taxis finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiss, kommen sie überall her. Jetzt dort, weil ich jetzt gemerkt habe, dass es sehr nahe ist, alles, weiss ich, da kann man schnell von wie gut ein Taxi bestellen und das kommt, das ist kein Problem. Also, gehe ich jetzt mal davon aus. Ich jetzt nochmal double-checken. Aber vielleicht würde ich jetzt am Tourismusbüro schreiben. Dann halt auch oftmals alle so Dominationen, also die Weingüter, Weingebiet, die haben auch eine offizielle Seite, auch Social Media und so, wo man sich herwenden kann und schreiben, wo auch immer man hergeht, würde die Experten vor Ort gerade fragen. Die wollen ja, dass die Leute herkommen, natürlich ihre Region besuchen.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu den Tipps für Madrid, Barcelona und Rueda, zusammengestellt von TUI. Für Madrid. Ein Besuch von einer traditionellen Flamenco-Show. Mit oder ohne das Nachtessen. Flanieren und durchprobieren von Tapas im Mercado de San Miguel. Trinks und Aussicht geniessen vom 27. Stock in der 360 Grad Rooftop-Bar 360 Degrees Skybar. Und ein Besuch im Kunstmuseum Reina Sofia inklusive grosser Sammlung von moderner spanischer Kunst. Für Barcelona eine Besichtigung und eine Führung im berühmten Casa Museo Gaudí vom Antoni Gaudí im Parc Güell. Sich auf einen entspannten Segelausflug eine kurze Auszeit nehmen von der pulsierenden Stadt. Und die Strandpromenade La Barceloneta besuchen mit den unzähligen Beach- und Nachtclubs. Für Rueda ein Besuch vom Weinkeller Bodegas Grupo Iera, der regelmässig für seine Weine ausgezeichnet wird. Und das Gourmet-Restaurant La Botica in Valladolid, wo hauptsächlich traditionelle Produkte aus der Region verwendet.
Dann noch abschliessend, was sollte man deiner Meinung nach im Koffer haben, wenn man durch Spanien reist?
Okay, number one, ein Fächer. Im Sommer ein Fächer ist unabdingbar, weil es wird einfach wahnsinnig heiß. Egal wo man ist, es ist einfach heiß. Sonnencreme, das tönt jetzt so banal, aber ich habe immer eine kleine Sonnencreme bei mir im Gepäck. Ich wirklich, sonst verbrennst du die. Sonnenhut. Ich persönlich habe immer ein Buch dabei. Nicht nur in Spanien, sondern überall. Eine Schlafmaske. Ganz wichtig für mich, wenn man lange ist gegessen. und so. Und dann am Morgen möchte man im ersten Sonnenstrahl wachen. Aber das ja, ist nicht nur auf Spanien bezogen. Und sonst für Spanien wären das eigentlich meine Sachen, sonst nicht mehr Spezifisches.
Hast du amigs so mega viel Gepäck dabei? Oder ich kenne auch Leute, die haben, wie, ich komme dann so mit einem grossen Koffer und sie haben dann einfach irgendwie Taschen. Welcher Kategorie bist du?
Ich bin Koffer und zwar immer vollgestopft bis zum geht nicht mehr. Egal wie gross der Koffer ist, er ist einfach pumpenvoll.
Ja. Also schon beim Gehen, das heisst, du musst nicht noch einplanen, dass du eventuell etwas fürs Kaufen willst. Du shoppst ja nicht. Also ist noch gäbig. Du kannst wirklich, du kommst mit dem gleichen Zeug dann auch wieder zurück.
Das stimmt. Höchstens etwas zum Essen nehme ich mit. Aber, ja. Oder ein kleines Geschenk oder so.
Ja. Hey, danke vielmals, Zoe, dass du uns da ein bisschen auf Spanien mitgenommen hast. Ich hätte jetzt wirklich auch ganz fest Lust, noch irgendwie in das Weingebiet zu reisen und das Türli auch noch zu machen. Hat also sehr, sehr lustig gemacht. Danke vielmals.
Danke dir schon mal. Hat Spass gemacht.
Danke, bist du da gewesen.
Tschüss.
Und wir kommen zum Wettbewerb. Ihr könnt einen bis zu 200-frankigen Reisegutschein von TUI gewinnen, wenn ihr diese Frage könnt beantworten könnt. Welches Museum, hat Zoe gesagt, muss man in Barcelona unbedingt gesehen haben? Ein Museum von einem berühmten Maler. Wenn ihr die Antwort wisst, dann geht ihr auf tui.ch/podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und mehr Infos zu allen Destinationen und Reisen, wo wir im Podcast darüber reden, findet ihr auf tui.ch. Da gibt es immer wieder verschiedenste Angebote. Schön, dass ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
Wie immer könnt ihr auch alle weiteren Informationen zum Wettbewerb auch noch in den Shownotes nachlesen.